Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wir befassen uns heute mit Deutschland und, so denkt Hans-Jürgen Bartsch, fangen wir also gleich mal mit China an. Dort, und nicht nur dort, boomen Elektroautos. Und weil deutsche Automobilhersteller dort so viele Fahrzeuge verkaufen, machen die Chinesen Druck. Bis 2019 sollen auch die Deutschen etwa 8% der Autos auf dem chinesischen Markt mit alternativen Antrieben verkaufen. So in etwa jedenfalls, die genaue Rechnung ist hochkompliziert. Und jetzt nach Deutschland. Was sagt uns das?
Höher, weiter, schneller.
Abschaffung sämtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Auto wird also immer attraktiver, immer schwerer, immer doller. Freie Fahrt für freie Bürger.
Der Freizeitverkehr ist ein bedeutender Wirtschaftszweig, das vergessen wir häufig.
45 Millionen Pkw sind mal zugelassen. Tendenz weiter steigend.
Wer will sich eigentlich noch einen privaten Pkw leisten müssen?
5, 6, 7, 800 Kilometer ohne tanken. Einfach losfahren.
Die Vision ist die hocheffizient organisierte CO2-neutrale Smart City. Da fährt dann hier mal ein E-Roller, dort ein E-Bus und natürlich die berühmt-berüchtigten E-Fahrräder, die Pedelecs.
Von Verkehrswende keine Spur.
Deutschland wird es wohl nicht hinkriegen, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge hierzulande in den Verkehr zu bringen. Sogar die Bundeskanzlerin glaubt nicht mehr daran. Wer aber von der Zukunft der E-Motoren ziemlich überzeugt ist, heißt Andreas Knie. Der Professor an der TU in Berlin und dem dortigen Wissenschaftszentrum schwört auf ein radikal verändertes Verkehrskonzept. Ein zentraler Baustein für ihn sind Elektrofahrzeuge, die mit ihrem Strom aus regenerativen Energien intelligent vernetzt auf unseren Straßen rumwuseln werden. Und dann noch vollautonom, ständig unterwegs, brauchen sie kaum Parkflächen, lärmen nicht und verpesten nicht die Umwelt. Ach so, und sie gehören uns nicht. Sie werden geteilt. Deutschland ohne oder nur noch mit sehr wenigen Autobesitzern. Eine schöne neue Welt. Das Szenario hat der Sozialwissenschaftler am 1. September 2016 an der Berliner Sommeruni unter dem Titel vorgestellt: Risiken und Nebenwirkungen von Mobilität. Neue Rezepte.
Jeder möchte zur eigenen Zeit mit seinem eigenen Raum unterwegs sein. Dass das natürlich auf Dauer am besten mit so einer Blechkiste geht, war damals schon klar. Dass das natürlich, wenn man das verlängert, irgendwann zu Problemen kommt, war auch klar. Und deshalb haben wir überlegt, gibt es auch Sharing-Modelle? Kann man sich was teilen? Muss jeder sein Eigentum mitschleppen, was 90% dann rumsteht? Und dort haben wir dann eine Firma gegründet, oder beziehungsweise das war schon der Gag. Wie macht man sowas? Wie kann man sowas beforschen, wenn es das noch nicht gibt? Wir haben damals natürlich bei der Autoindustrie schon mal rumgefragt, würdet ihr das vielleicht machen wollen? Dann haben die gesagt, wir sind noch nicht bescheuert. Dann haben wir gesagt, dann gründen wir einfach das Objekt der Forschung selber. Dann haben wir die Firma gegründet, die hieß damals Choice, Company for Highly Organized City Traffic Elements. Choice, gibt's heute noch. Die hat dann Objekte gebaut und hat die beforschen lassen. Wir waren selber Forscher und Objekt, ne, wissenschaftstheoretisch interessant. Habe ich noch genug Distanz zum Objekt oder bin ich schon Teil des Problems? Wir waren Teil der Lösung und Teil des Problems und haben sehr schnell gemerkt, dass uns ein Partner fehlte, nämlich das war damals die Deutsche Bahn. Die kam dann auch irgendwann und hat gesagt, alles schön und gut, aber wir kaufen den ganzen Schlapperadatz. Und seit 2001 sind wir dann komplett von der Deutschen Bahn gekauft worden, haben dann innerhalb der Deutschen Bahn Carsharing eingeführt, Call-a-Bike eingeführt, Touch and Travel, kennen Sie vielleicht, Check-in, Check-out Techniken, haben wir alles gemacht. Um dann irgendwann zu erkennen, so 2006, Großkonzerne in Deutschland können vieles, aber sie können nicht innovativ. Konzerne heißt, ich mache das Gleiche immer und ganz viel. Aber ich mache keine Änderung. Ich habe keine Änderung in meinem Kern tun. Das kann ich nicht. Das ist aber notwendig. Und deshalb haben wir als Deutsche Bahn irgendwann gesagt, wir müssen schon schauen, wie man als Deutsche Bahn auch in die Zukunft schaut. Denn das war damals die Zeit, Sie erinnern sich vielleicht noch, als die Deutsche Bahn an die Börse gebracht werden sollte. Und dort wurde man zum ersten Mal mit Kapitalgebern konfrontiert. Oder von Private Equity Companies, würde man heute sagen. Und die kamen dann und fragten dann die Deutsche Bahn, ja, wie stellt ihr euch denn die Zukunft vor? Den demografischen Wandel, den Klimawandel, IKT, sagt man damals auch, heute würde man Digitalisierung nennen. Und dann sagt die Deutsche Bahn, wieso? Wir sind doch die Deutsche Bahn. Uns gibt's immer. Dann meinten die, das wird wohl nicht so sein oder wir sehen es jedenfalls anders. Und seitdem fing die Deutsche Bahn an, mal in die Zukunft hineinzuschauen. Was könnte denn auf uns zukommen? Und das war die Geburtsstunde dieses Unternehmens. Und da haben wir gesagt, das machen wir lieber nicht alleine. Das machen wir lieber mit anderen zusammen, damit wir die Pfadabhängigkeit, die man so in solchen Strategieabteilungen ja immer wieder gerne spürt, ne, man macht dann doch das, was man schon kennt, um ja nicht zu weit weg vom Kerngeschäft zu kommen. Dann ist man ja im Resonanzloch, dann versteht einen ja keiner mehr. Dann machen wir das gleich gemeinschaftlich mit diesen Partnern. Und das hat bis heute eigentlich noch nie funktioniert und es hat auch noch keiner wirklich verstanden. Aber Teile davon haben wir verwirklicht. Aber wir haben ein Problem, das haben Sie auch schon zigmal gehört, das will ich nur einmal ganz kurz gesagt haben. Wir werden im Jahre 2020 50% unseres Primärenergiebedarfs im Verkehr haben. Energiewende ist bei uns ja nur Stromwende, bisschen Wärmewende, aber im Verkehr, Anteil der Regenerativen im Verkehr 4,8%, Tendenz sinkend. Also, entweder sprechen wir zukünftig nur noch über die Stromwende in Deutschland oder wir sagen Energiewende, aber ausgeschlossen ist der Verkehr. Wir brauchen über diese ganze Wende-Rhetorik überhaupt nicht mehr reden, wenn wir nicht irgendwie ansatzweise irgendwas mit dem Verkehr machen. Der sieht aber so aus. Schauen Sie sich den Bayerischen Wald an, schauen Sie sich das Thema um SAP Waldorf an, schauen Sie sich Saarland an. Und sollten Sie mal die Hochbetagten, die nicht mehr fahren sollten und vielleicht auch nicht mehr fahren können, und die unter 18-Jährigen, die jedenfalls legal nicht fahren dürfen, ausrechnen, dann sind Sie bei einer Beziehung von 1:3. Ein Mensch, drei Autos. 45 Millionen PKWs im Moment zugelassen. Tendenz weiter steigend. Wir sagen immer gerne, jeder kann in die PKW-Flotte einsteigen. Keiner muss auf die Rücksitze. Gigantische Kapazitäten von Verkehrswende, keine Spur. Keine Spur. Und wir sind das Teil des Problems. Sie wissen ja, am Ende des Abends muss ja jeder für sich immer bilanzieren, bin ich Teil der Lösung oder bin ich doch Teil des Problems. Und vielleicht da, und das ist eigentlich mein Prolog gewesen, eine ganz kleine Geschichte hier aus dem schönen, wunderschönen Berlin aus Kreuzberg. Eine Familie, tatsächlich ungewöhnlich für Kreuzberg, verheiratet, Vater, Mutter, auch schon fast ungewöhnlich. Und noch ungewöhnlicher, zwei Kinder. Gibt es eigentlich in Kreuzberg schon gar nicht mehr, aber in den Nullerjahren war das noch so. Und diese Familie, ganz konsequent, kein Auto. Wohnten alle, wie gesagt, in Kreuzberg, hatten auch ihre Arbeit, Vaterarbeit, Mutterarbeit, Kinder gingen in die Schule. Alle hatten VBB-Karten, alles gut. Dann kam der Kollege des Vaters zum Vater und sagte, du, mein Golf, der will ich loswerden, ich kriege jetzt einen neuen. Willst du nicht mein Auto haben? Du kriegst es geschenkt. Ach, Vater, überlegt, na, brauche eigentlich gar kein Auto. Tat das aber mal in der Familie kund. Ah, sagte der, fiel ihm doch ein, ich habe doch immer diese Tennishalle, da gehe ich ja nur deshalb hin, weil ich da mit der U-Bahn hinkomme. Die andere, die ich aber eigentlich wirklich will, da kann ich mit dem Auto hinfahren. Dann nehme ich mir das Auto doch. Okay, Auto kam in die Familie. Auto stand, wie in Kreuzberg üblich, keine Parkraumbewirtschaftung, direkt vor der Tür. Muss ja nichts bezahlt werden. Ne? Ist ja öffentlicher Raum, kann man ja locker privatisieren, man muss ja nur mit seiner eigenen Karre da rein. Ne? Das ist eine Privatisierung öffentlichen Raums par excellence, das hat in keiner anderen Stadt so schön funktioniert wie in Berlin. Stand also als privatisierter Raum auf der Straße, Vater fuhr natürlich zur Tennishalle mit dem Auto. Sagte die Tochter natürlich sofort, hey, wenn du da hinfährst, dann nehme ich auch den anderen Reitstall, nämlich nicht den, wo ich immer mit dem Bus hinfahre, dann fährst du mich mit dem anderen hin. Vater, kein Problem, also fahre ich nicht nur zur Tennishalle mit dem Auto, fahre dich auch noch zu den Reitstunden. So ging das langsam wie ein Kuckuck im Nest, fing das Auto an, immer stärkere Bedeutung zu gewinnen. Dann hatte plötzlich, also das war jetzt nun Schicksal, die Mutter einen Bänderriss, war Sportlehrerin. Hätte jetzt auch noch mit, also ein Bänderriss ist keine Katastrophe, ne? Man hätte auch noch sonst weiter mit der U-Bahn fahren können. Nein, das Auto war ja da. Ich fahr dich. Wurde die Mutter morgens erst zur Arbeit gefahren, da sagte natürlich die Tochter, pa, da fahre ich natürlich auch mit. Und so wurde das Auto immer, immer stärker. Man hatte auch mittlerweile rausgekriegt, dass die Tante, die man im Brandenburgischen nie gerne besuchen wollte, weil man da nicht so richtig hinkam, konnte mit dem Bus hinfahren, mit dem Auto ratzfatz zu besuchen war. Also wurde auch die wöchentliche Tantenbesuch, weil Tante war natürlich Erbtante, auch eingeführt. Auf dem Weg zur Tante sah man plötzlich, hey, hier sind ja super Grundstücke, hier werden ganz neue Grundstücke erschlossen. Und der Traum des Eigenheims wurde plötzlich präsent draußen. Super, viel günstiger. U-Bahn, ja, irgendwie war nicht da, aber S-Bahn hatte man gehört, gibt's da irgendwo. Aber man hat ja das Auto. Schwuppdiwupp, Grundstück gekauft, Haus gebaut, rausgezogen. Dann kam die Katastrophe. Auto kaputt. Was nun? Tja, Sie können sich's vorstellen, man hat sich ein neues gekauft. Und die Geschichte geht weiter. Alle beiden Kinder, über 18 mittlerweile, jetzt mittlerweile ist schon beide über 30, die Geschichte hat nochmal einen weiteren Punkt, haben natürlich dann auch den Führerschein gemacht, haben sich ein Auto gekauft. Nur die Mutter, die ist dann doch streng geblieben und hat sich kein Auto gegönnt. 4 Menschen, 3 Autos. Mit dem Ergebnis, dass der Sohn mittlerweile wieder in Berlin seine Freunde trifft und mit dem Auto zwar reinfährt, in der Nähe des Hermannplatz parkt, um dann die letzten Meter mit der U-Bahn zu fahren, weil mit seinen Kumpels und dem eigenen Auto, das passt nicht mehr. Da wird man schon wieder asynchron. Und er hat auch offiziell zugegeben, oder uns hat er das damals gesagt, er hat gar nicht gesagt, dass er ein Auto hat. Das zeigt aber, wie dieses Auto ganz subtil unsere Formen im Kopf verändert. Und glauben Sie mal nur nicht, dass ein Gerät, ein klassisches technisches Gerät, einfach nur zum Instrument da ist oder ein Instrument dafür da ist, dass ich da irgendwas mitmachen will. Nein, ganz subtil ändert sich das. Das ist das Auto als Kuckuck, das Auto im Kopf, warum wir alle Problemheimer, Problembären sehen. Weil wir alles oder vieles mit dem Auto im Kopf tun. Ohne dass uns das, und das ist das, finden wir immer wieder interessante, bewusst ist. Auch diese Geschichte mit dem Auto mussten wir der Familie erst nachträglich sozusagen rekonstruieren. Die haben die Geschichte nie, wenn sie die Geschichte von denen hören, ist sie eine völlig andere, völlig anderes Narrativ. Voller Zwänge und Schwierigkeiten, Alternativlosigkeit, ne? Bis wir denen mal so die Geschichte von unserer Seite aufgeschrieben haben, dann haben die gesagt, ja, so war's. Das ist das, was wir mal mitnehmen sollten, so als Idee. Was haben wir denn dabei zu tragen und was haben wir wirklich für Zwänge? Wobei man ehrlicherweise auch gleich sagen muss, es kann auch nicht sein, dass wir natürlich in den Städten überhaupt keine Alternativen haben, günstig zu wohnen. Ein Teil der Geschichte habe ich vergessen. Natürlich wurde die Wohnung auch mittlerweile umgewandelt, in der sie wohnten, Eigentumswohnung. Und damals war das noch juristisch etwas heikler. Also jedenfalls fühlten sie sich auch verdrängt. Man muss natürlich auch die Alternativen in der Stadt haben. Das heißt, was wir in der 40, 50-jährigen Geschichte der BRD und auch der DDR gemacht haben, wir haben ja immer mit dem Auto im Kopf geplant. Dann gehen wir raus, dann können wir das draußen machen. Die ganzen Factory-Outlets, alles außen, man hat ja das Auto. Man muss die Alternativen natürlich in der Stadt auch so machen, dass eine Familie mit 2 Kindern in der Stadt auch wohnen kann. In Berlin geht das noch locker, aber gehen Sie mal nach Düsseldorf, München, Köln, Hamburg oder sonst wo. Dort finden Sie mit 2 Kindern praktisch kaum mehr bezahlbaren Wohnraum. Die Leute müssen raus. Das ist die Kehrseite dieser Geschichte. Also Verkehr ist nicht nur ein Verkehrsmittelthema, sondern es ist natürlich immer die Folge oder die Ursache oder auch die Voraussetzung für Strukturentwicklung. Es gibt aber natürlich Hoffnung. Und diese Hoffnung integriert. Fragt man sich natürlich, warum? Ja, weil wir das viel besser nutzen können. Weil wir dann kein eigenes Auto brauchen, sondern wenn wir das Auto für bestimmte Dinge brauchen, die Bahn für die anderen Dinge, das zu Fuß gehen, das Rad, dann können wir das alles schön integrieren. Man braucht kein Eigentum, ne? Man gibt es einfach ab, man nutzt es, gibt es wieder weg und dann kann man viel effizienter und damit ressourcenschonender sich von A nach B bewegen. Nur klappt das nicht. Weil jedes Verkehrsmittel natürlich immer seine eigenen Systeme, Welten hat. Ne? Irgendwie, wenn Sie jetzt nicht gerade im ÖV groß geworden sind, das suche ich meinen Kollegen der Bahn immer zu erklären, verstehen Sie die Bahn ja nicht. Ne? Wir machen immer kleine Untersuchungen, Familie, ältere Ehepaar, kommt am Hauptbahnhof, Berliner Hauptbahnhof an und soll abgeholt werden. Abholer ist aber nicht da. Diese Gesichter, können Sie sich vielleicht vorstellen, ne? Wo muss ich jetzt hier hin? Ne? Und wenn dann noch so Soziologen kommen, so wie wir, und fragen, na, wie gefällt Ihnen dann Berlin? Wie finden Sie denn unseren Hauptbahnhof? Würden Sie vielleicht das nächste Mal wieder mit der Bahn anreisen? Dann müssen Sie schon froh sein, wenn Sie nicht erschlagen werden. Das ist auch das Drama der eben gerühmten Daseinsvorsorge. Das ist ja Bereitstellung. Ne? Wir stellen Geräte bereit. U-Bahnen, Busse, Bahnen. Die stellen wir bereit. Was Sie damit machen, Das ist Ihr Ding. Das ist leider so. Weil wir haben überhaupt keinen unternehmerischen Ansatz. Denn Daseinsvorsorge heißt, Staat finanziert und der Unternehmer hat zu liefern. Wenn der Unternehmer als U-Bahn, Bus, Bahnbetreiber auf die kühne Idee käme, irgendwas Neues zu tun, was Innovatives, mehr Einnahmen zu generieren, dann sagt der Staat, ob als Bund oder als Land oder als Kommune, super, das kassiere ich ein. Das tue ich dir auf die Zuwendung anrechnen. Da muss ich ja nicht mehr so viel zuzahlen. Da sagt sich natürlich jeder, ja, warum mache ich das denn überhaupt? Und so sieht das System auch aus. Seit 35 Jahren nahezu unverändert. Aber wir hatten es ja heute ja schon mit dem Wechsel. Vielleicht ist manchmal der Wechsel auch zu viel. Lassen wir es mal sozusagen dennoch so mal gedanklich, dass wir doch wechseln könnten von einem Verkehrsmittel zum anderen. Da brauchen wir einen Vehikel und das hat uns sozusagen der Verkehrsgott in der letzten Zeit ja gegeben. Es gibt zwei Vehikel. Das eine Vehikel, das ist das Elektroauto. Natürlich nur mit Grünstrom, klar, ne? Und auch noch nicht 45 Millionen, ne? So die typisch deutsche Debatte, was wäre, wenn wir 45 Millionen Elektroautos hätten, oh Gott, oh Gott, und das mit den seltenen Erden und alles nur kompliziert. Wir in Deutschland machen ja auch kein Feuer an, wenn wir nicht einen Feuerlöscher auch gleichzeitig dabei haben. Das Elektroauto, ne, Sie kennen es mittlerweile, ich selber fahre übrigens auch nur noch elektrisch, hat drei wesentliche Eigenschaften. Das erste ist für uns Männer ganz wichtig. Es fährt fantastisch. Wenn Sie mal elektrisch gefahren sind, werden Sie nie wieder mit Verbrenner fahren. Elektrisch fahren und Verbrenner nutzen heißt, wie wenn Sie dann plötzlich auf Schwarz-Weiß-Fernsehen gucken müssen. Wunderbar. Das zweite ist, es ist arschteuer. Und es bleibt auch arschteuer. Da können Sie die Prämie hin und her rechnen. Das ist, wenn Sie den E-Up, also das elektrische Up, haben, dann kostet das 24.500 Euro. Dann kriegen Sie aber noch Prämie von 4.000, dann kostet es aber immer noch 20.000. Wenn Sie dann beim Rausgehen kurz bei dem Benzin-Up vorbeikommen, dann sehen Sie die für Schlager 8.000. Dann sagen Sie, da ist aber viel Idealismus nötig, von 8 auf 20.000 diese Differenz zu bezahlen, weil ich nämlich sonst auch überhaupt keinen Vorteil habe. Es gibt ja keine CO2-freien Zugangswege, die nur für mein E-Fahrzeug möglich sind. Und es gibt in Berlin noch nicht mal freies Parken für E-Fahrzeuge. Ne? Keinerlei, wenn Sie ein E-Fahrzeug haben, sagt der Berliner Senat, selbst schuld. O-Ton des zuständigen Staatssekretärs. So. Das führt dazu, dass Menschen, die gerne E-Autos haben möchten und zum ersten Mal auf das Sharing kommen. Auf das Care-Sharing, sagen die dann immer. Ja, wir nennen das immer Carsharing, aber Care ist auch nicht ganz verkehrt. Und die kommen zu uns, zur Deutschen Bahn und sagen, ich will endlich mal so ein Auto. Und wenn sie dann mitkriegen, dass sie mit diesem Auto zum Bahnhof fahren können, wenn sie den Bahnhof mal finden, ich wusste gar nicht, dass so viele Leute gar nicht wissen, wo der Bahnhof ist. Wir als Bahnfahrer kennen den Bahnhof natürlich und wissen auch, wo er ist. Aber es gibt Leute, die waren noch nie am Bahnhof. Und merken, dass sie mit der Bahn woanders hinfahren können. Und dort, wo sie hinkommen, auch mit einem elektrischen Auto weiterfahren können. Dann sagen die, das ist ja fantastisch. Integriert. Super. Alles integriert. Und mit der Bank hat 100 sogar CO2. Bilanziell. Wunderbar. Ich fahre irgendwo hin mit meinem elektrischen Auto zum Bahnhof. Dann fahre ich mit dem Zug weiter. Steige vom Zug in das elektrische Auto wieder. Fahre wieder zurück. Alles klasse. Wir haben über 6.000 Menschen, die sonst nie Bahn gefahren wären, zwischen 2009 und 2014 gewonnen. Wir haben allerdings fast 5.000 auch wieder verloren. Ja, es klappt ja alles nicht, Bahn ist zu spät und ich habe das Auto nicht gefunden und ich fand das mit dem Stecker so blöd und dann war das kaputt und sowas. Ne, das kennen Sie alle. Hat noch nicht so richtig sollen sein. Aber es gibt eine dritte Eigenschaft. Und das ist die techniksoziologische. Wir sind ja hier auch nicht weit von der Techniksoziologie. Werbung für meine eigenen Fachbereiche. Techniksoziologie gibt es auch. Nicht nur integrierte Verkehrsplanung. Jetzt kommen wir wieder mit dem Auto im Kuckuck. Die Rennreiselimousine mit dem Verbrenner. Ne, das ist ja, wie wir eben bei der Kuckuck-Geschichte gehört haben, bei der Kreuzberger Familie, eine Raumexplosionsmaschine. Raum spielt keine Rolle. Und die Autohersteller haben das ja auch noch richtig sozusagen werbetechnisch ausgeführt. 5, 6, 7, 800 Kilometer ohne tanken. Einfach losfahren. Das Elektroauto ist natürlich völlig anders. 120 Kilometer, da ist aber auch Schluss. Und im Winter sage ich Ihnen 80. Und das muss schon ein schöner Wintertag sein. Was passiert dann? Wir hatten mit einer Automobilfirma, die ihren Sitz in Niedersachsen hat, Wolfsburg kann man schon sagen, die ersten 500 E-Golfs zum Test. Nicht Berliner, also Menschen, die also normal sind, die im Niedersächsischen wohnen und die kriegten für 4 Wochen den E-Golf. 500 Leute, wir durften die als NOZ begleiten. Und so grob 250, also die Hälfte davon, sagte, das ist schön, das Auto, aber das passt mir nicht. Ich muss da und da hin und ich muss vor allen Dingen die Option haben, jederzeit da und da hinkommen. Das ist ja immer so, wenn Sie genau gucken, wenn Sie genau dann handbuchartig führen oder tagebuchartig führen, dann ist keiner der Probanden an einem Tag mehr als 100 Kilometer gefahren. Aber ich müsste vielleicht dann doch mal, dann sind die berühmten Sitter-Termine für die Tochter, wenn die anruft und das Kind ist krank, dann muss ich da sein. Dann sagen wir, früher war das aber auch anders. Ja, aber jetzt ist es eben so, jetzt hat sie sich dran gewöhnt, ich muss parat sein. Arbeitgeber ruft an, dann muss ich parat sein. Dann sind manchmal vielleicht 112 Kilometer. Also Sicherheitsdenken. Die Hälfte sagte, das mit der limitierten Reichweite ist für mich nichts. Die andere Hälfte, die sagte, das ist aber äußerst interessant. Das Elektroauto, insbesondere natürlich, wenn ich dann auch noch Grünstrom habe, auch selbstgemachten Strom einführen kann, das ist für mich die Zukunft. Das nehme ich. Aber ich habe dann doch diese Zwänge, ich muss da sein und dort sein und hier sein. Das ist vielleicht doch mit 200 Kilometer wäre es dann und dann kam übrigens tatsächlich der Winter und dann ging die Reichweite tatsächlich auch auf 60 nur runter. Das ist mir zu gering. Ein bisschen mehr bräuchte ich. Die andere Hälfte von den 250, die sagt, pach, da stelle ich doch mein Leben um. Da fahre ich doch nur noch so und dorthin, wo ich auch hinkomme. Das geht. Davon war eigentlich auch wieder die Hälfte schon im fortgeschrittenen Alter, also im Rentneralter. Da konnte man ein bisschen flexibler die Ziele ziehen. Aber ich zum Beispiel habe von meinem Vater, wir sind früher immer nicht spazieren gegangen, sondern wir sind natürlich als schöne westdeutsche Familie spazieren gefahren. Das habe ich noch gehabt, ab und zu mache ich das heute auch noch. Auch mit meinem Elektroauto. Natürlich nicht mir, sondern einem Gescherten. Ich fahre jetzt auch nur noch dahin, wo ich hinkomme und wieder zurückkomme. Also nur noch hier in der Nähe. Das heißt, und das ist leider das Drama für die elektrischen Carsharing-Angebote, die Carsharing machen nur noch ungefähr die Hälfte des Umsatzes wie ein normales Carsharing-Auto, weil sie einfach nicht mehr so weit fahren. Was uns aber bei wichtig ist, ist die Geschichte sozusagen, was tut sich in Ihrem Kopf wieder abspielen? Sie merken plötzlich, wie raumintensiv und wie entfernungsintensiv Ihr Lebensstil war. Und da gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, das kann ich auch wieder ändern. Also Technik ist nicht nur ein bloßes Instrument und in dem Fall von A nach B zu kommen, sondern Technik ändert unser Mindset. Eine kleine techniksoziologische Handreichung. Und da müssen Sie verflixt genau gucken, was das Gerät mit Ihnen macht. Aber deshalb glauben wir, dass das elektrische Auto, und es gibt den sehr berühmten Satz, den ich immer wieder gerne zitiere von Lutz Sikorski, das ist ein leider viel zu früh verstorbener Stadtrat in Frankfurt gewesen, das Elektroauto ist das Methadon für den Manta-Junkie. Methadon für den Manta-Junkie. Entschuldigung, ich schnussel. Ja, ich wusste nicht, dass man es so schnell wieder vergisst, aber es liegt vielleicht auch an der Aussprache. Das muss man die These nochmal verändern. Deshalb vergessen die Leute immer so viel, weil man so gar nicht richtig ausspricht. Also, das heißt, wir haben eben eine Welt formuliert, die natürlich am Auto hängt, vom Auto kommt, die ihre Gedanken im Auto hat. Den können Sie leider nicht sagen, jetzt fahrt Bus und Bahn. So, den brauchen Sie Übergangsformen. Ne? Und da ist das elektrische Auto ein Teil der Übergang. Weil das Auto ändert sie. Und wir haben jetzt seit 1996, ich weiß nicht, wie viele internationale Studien begleitet, mitgemacht. Sie sind nach dem intensiven Konsum eines Elektroautos nicht mehr der, der sie früher waren. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Also man muss in dynamischen Systemen denken. Aber es gibt noch ein zweites Gerät. Also das Elektroauto halten wir jetzt im Moment mal fest. Haben wir noch ein bisschen Zeit, gedanklich. Es gibt noch ein zweites Gerät, was noch viel erfolgreicher ist als das Auto, was schon dummerweise sehr erfolgreich ist. Was hier nicht vielleicht alle, aber wären wir noch 20 Jahre jünger, jeder, mindestens eins davon, in der Tasche hat. Das ist natürlich das Smartphone. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt mitgekriegt haben. Es planen auch große Städte für Smartphone-Nutzer jetzt so optische Ampeln. Ne? Damit Sie, wenn Sie da dauernd unterwegs sind, sofort sehen, Achtung. Ne? Das ist ein Telefonierapparat. Ne? Und ein bisschen gucke ich auch mal, recherchiere das mal ein bisschen mit. Ne? Das hat natürlich eine ungemeine ökonomische Wucht, dieses Gerät. So, und was passiert mit diesem Ding? Während Sie glauben, dass Sie damit nur telefonieren, ändert sich natürlich ganz subtil was. Und auch da eine kleine Anekdote vielleicht. Wir fragen immer die Menschen, die heute diese Carsharing-Angebote, Sie wissen, diese Carsharing-Angebote gibt es jetzt mittlerweile viel. Es gibt das alte Carsharing von der Bahn mit Stationen, es gibt auch DriveNow, es gibt Smarts, es gibt also Car2Go. Viele, viele Dinge, die Sie auch fast nur noch sehen, wenn Sie ein Smartphone haben. Ne, da müssen Sie nämlich ein Smartphone haben, da müssen Sie draufdrücken, ah, wo bin ich und wo sind denn die Dinge? Die sehen Sie gar nicht, wenn Sie so rumfahren. Und wenn Sie die dann sehen, dann fahren die Leute mit. Und was wir früher doch alle kannten bei der Verkehrsmittelwahl, wir haben aufgrund der physischen Beschaffenheit zum Beispiel ein Auto ausgewählt. Hat uns die Marke interessiert, hat uns die Zahl der Zylinder interessiert oder wir Jungs früher, was hatte der auf dem Tacho? Das waren wichtige Unterscheidungsmerkmale. Wenn Sie heute Menschen, auch junge männliche Menschen fragen, na, warum seid ihr denn jetzt bei DriveNow Kunde geworden, dann sagen die am Anfang auch, ja, ich wollte unbedingt mal so ein Mini haben. Oder ein 1er BMW. Oder wenn ich jetzt die Car2Go, gibt es eine richtige E-Klasse. Mal fahren, richtig deutsche Technik probieren. Und dann machen wir so ungefähr nach 6 Monaten wieder eine zweite Befragung. Na, wie war es denn? Ja, hat alles ganz gut geklappt. Ich bin jetzt noch bei 4 anderen. Mitglied. Ja, warum das denn? Ja, ich habe plötzlich gemerkt, dass das eine Auto, was ich immer haben wollte, mit dem Smartphone dann irgendwo anders war und ich kriege ja hier völlig andere Optionen. Ich habe beim Kumpel gesehen, der hat eine andere Firma, der hatte andere Autos direkt vor der Tür stehen. Und dann war mir am Ende, das haben wir ihm natürlich jetzt reininterpretiert, das konnte der so gar nicht für sich selber analysieren, dafür sind wir Sozialwissenschaftler ja da, haben wir ihm dann sein Narrativ, sagt man jetzt ja auch neudeutsch, gesagt, ja, dann war mir nicht mehr wichtig, welche Farbe, welche Zylinderzahl hat dieses Auto, sondern wann ist was wo direkt verfügbar. Hier und jetzt alles haben. Das ist die Message des Smartphones. Und wir lachen jetzt über das Ankündigen von Amazon. Heute bestellen oder jetzt bestellen, in einer Stunde geliefert. Wir denken, so ein Quatsch. In 10 Jahren wird das Standard sein. Ich habe immer gedacht, HD-Fernsehen, wer braucht denn sowas? Ne? Bis ich dann mal eine Woche auf einer Tagung war und abends natürlich, guckt man ja nur Nachrichten, aber HD. Und man kommt nach Hause und der eigene Fernseher, ist irgendwas? Ist da was? Hat er einen Grauschleier? Ist der kaputt gegangen? Also immer gucken, wie wir Teil der Landschaft sind, ne? Und auch Teil des Problems sind. So. Das heißt, Smartphone verändert das. Und alles, was nicht mehr auf einem Smartphone abbildbar ist, für die junge Generation, aber auch für die mittlere Generation, nicht mehr existent. Ich bin mit einer Kollegin nach Rostock gefahren, die sollte die Hotels organisieren, hat aber Schwierigkeiten, ich finde die nicht. Und wir fahren durch Rostock durch und überall die Schilder, die wir Ältere noch kennen, Zimmer frei. Ne? Und ich sage, Mensch, hier sind doch überall Zimmer frei. Die kommen in meiner Welt nicht mehr vor. Und das meinte die tatsächlich nicht als Witz. Alles, was nicht digital erkennbar ist, wird nicht mehr genutzt. Und hinter der digitalen Welt ist alles plötzlich gleich. Automarken spielen überhaupt keine Rolle mehr. Es werden nur noch Slots gebucht. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, was das für die deutsche Autoindustrie heißt. Wenn die Unterscheidungsmerkmale, bin ich ein BMW, bin ich ein Audi oder bin ich vielleicht doch ein Daimler, überhaupt nicht mehr wichtig sind. Und die deutsche Autoindustrie sagt, ja, nee, wir haben ja die Digitalisierung verstanden. Wir packen ja das Internet jetzt auch ins Auto und unser Auto, was sowieso schon schwer und autistisch unterwegs ist, was interessanterweise auch nur mit anderen Autos vernetzt, Car-to-Car-Communication heißt das, das kriegt jetzt noch mehr digitale Helfer. Sie müssen jetzt schon kaum mehr aufpassen, das macht schon das Gerät. Immer mehr. Das Auto wird also immer attraktiver, immer schwerer, immer doller. Das Internet macht das Auto immer schlauer, damit immer komfortabler und damit auch immer attraktiver. Aber kann das die Perspektive sein? Ist das die Digitalisierung? Nein, die Digitalisierung sieht ganz anders aus. Die sieht natürlich so aus. Nicht das Internet kommt ins Auto, wie die deutsche Autoindustrie das denkt. Das Auto kommt ins Internet. Völlig anders. Dieses Auto lachen die deutsche Autoindustrie natürlich. Ha, das ist doch gar kein Auto. Das ist doch irgendwie eine kleine Büchse. Die fährt auch nur 35 km/h maximal. Und damit brauchen sie 97% aller Sicherheitsfeatures schon mal gar nicht. Weil wir haben ja so teure Autos, weil wir ja so schnell fahren könnten. Und was da alles passieren dürfte, ne? Gerade in Deutschland ist das ganz wichtig, Sicherheit. Das kostet viel Geld, wenn Sie sagen, ich fahre aber gar nicht so schnell, ich kann das gar nicht. Da brauchen Sie es gar nicht. Und woran erkennt man deutsche Journalisten immer? Ist ein Running Gag in Kalifornien. Als erstes wird immer gefragt, was hat das denn für einen Antrieb? Da lachen sich die Google-Leute immer kaputt. Das ist natürlich elektrisch. In Deutschland ist das noch eine Frage. Außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa ist die Frage gelöst. Übrigens auch in China. Oder nicht gelöst, aber als Frage, klar, Zukunft wird so oder so elektrisch. Was aber noch viel entscheidender ist, dieses Auto ist dann Teil einer Internetlandschaft, einer Plattform und vernetzt sich mit allen. Das ist ein Hallo, andere Verkehrsteilnehmer, ich bin ein Teil von euch, aber ich bin kein dominantes Teil mehr. Wenn Sie mal die Möglichkeit haben, in Mountain View bei Google in den Hinterhof zu kommen, da sehen Sie eine Welt, die funktioniert wie eine normale Welt und da fahren diese Autos. Aber eingepasst, nicht als Dominanzmaschine, nicht als autistische Form. Aber die deutsche Autoindustrie kann das nicht erkennen. Und wenn Sie jetzt nochmal, jetzt komme ich zu meiner Firma InnoZ nochmal dazu, wenn Sie jetzt mal fragen, wie kann ich denn sowas entwickeln, dann werden Sie in Deutschland merken, das sind nicht nur die Konzerne, sondern sind auch wir Wissenschaftler, die Professionskulturen sehen da ganz strenge Regeln vor. Immer aus dem Stand von Forschung und Wissenschaft heraus entwickeln. Nie abseits. Ein solches Auto in Deutschland zu entwickeln mit Open Source, mit Beteiligung von Usern, mit vielleicht noch nicht ganz sicheren Dingen, das ist zum Beispiel für die Firma Siemens undenkbar. No way. Dieses Auto fährt erstmal in Perlach, 5 Jahre mit 150 Ingenieuren und dann nochmal 6 Jahre mit 380 Ingenieuren und dann nach 15 Jahren, dann wird es vielleicht Sie auch ereilen. Dann ist die Welt aber schon ganz woanders. Dann ist das aber auch garantiert sicher. Wir müssen, wenn von 10 wertvollen Firmen in der Welt 9 aus Kalifornien kommen, sollten wir uns mal überlegen, warum das so ist. Und wir sollten nochmal ganz kurz gucken, unsere Wirtschaftsstruktur. Wir sind ja immer noch Exportweltmeister, mit einigen statistischen Tricks zwar, aber es klappt noch. Wir sind genau Exportweltmeister in genau den 3 Branchen, in denen wir vor 100 Jahren schon fast Exportweltmeister waren. Maschinenbau, Chemie und Werkzeugmaschinenbau, Chemie und Automobilindustrie. Wir haben seit ungefähr 35 Jahren keine Firma mehr von Weltgeltung gegründet oder ist in Deutschland groß geworden. SAP kennen die meisten noch, ist schon lange her. Das hat was mit Trial and Error zu tun. Das ist der Kern dessen, warum die Kalifornier so erfolgreich seien. Die Technik, ja, sie reift in ihre Hand. Ne? Beta-Version heißt das. Kunde tut auch noch mitmachen an der Entwicklung. Da lacht sich doch der deutsche Ingenieur kaputt. Das kann ja wohl nicht sein. Erstmal nimmt er mir Kompetenzen, zweitens entscheide ich, wann das Ding fertig ist. Und das Ding ist nie fertig. Und dann gebe ich es in Kundenhand. Es gab mal eine Zeit, da war Herr Hayek, Sie kennen ihn vielleicht noch, Swatch-Erfinder, der hatte ja das Swatch-Auto und das hieß nachher Smart, hatte die Idee, ein Auto zu bauen und war damals bei VW, da gab es einen Ulrich Stegner, der war damals Umweltvorstand, vorher war er Wirtschaftsminister in Hessen und hatte auch die erste rot-grüne Koalition beendet, weil er die AKWs angeschaltet hatte und damals ein Umweltminister namens Joschka Fischer sie aber abschalten wollte. Gab es also auch damals schon Konflikte. Der Herr Steger war dann bei VW Umweltvorstand, ein Herr Gödewehr war Chef von VW, Zeiten, an die kann man sich kaum noch erinnern. Und man traf sich und man kam überein, das ist ja gar nicht so schlecht, euer Ding, das könnten wir ja mal machen. So, man war eigentlich schon handelseinig und beim Rausgehen fragte der Hayek dann kurz, wie hoch ist eigentlich eure Ausschussrate? Starres Entsetzen, keiner sprach mehr was, alles wieder zurück in den Raum. Da wurde plötzlich klar, die Kultur, wie ich etwas entwickle, etwas produziere, ist in der deutschen Autoindustrie und in der Schweizer Uhrenindustrie aber sowas fundamental anders, dass sie natürlich am Ende des Tages auch nicht zusammenkam. Das heißt, wir müssen nicht heute, aber vielleicht morgen und übermorgen auch nochmal nachdenken, wie entwickeln wir, wie tun wir uns mit anderen gemeinsam auf neue Wege begeben. So wie wir das früher getan haben, ist meine persönliche Einschätzung, geht das eben nicht mehr. Und dafür brauchen wir auch eine andere akademische Landschaft. Wir brauchen ein anderes Verständnis von Wissenschaft. Eine andere Art von Zusammenarbeit. Ein anderes, wie gesagt, Verständnis von Trial and Error. Und Error ist immer. Und eine wirklich nicht nur rhetorische, frühzeitige Interaktion mit den Leuten, die es haben wollen. Sie wissen auch, Sie kennen die Geschichte vom Smartphone, das ist ja keine Apple-Erfindung. Das hatte auch Siemens vorliegen. Alle kannten das schon, diese kleinen Dinger, dieses Stück Software auf so einen Bildschirm zu bauen. Nur in den deutschen und europäischen Unternehmen haben alle gesagt, das brauchen wir nicht. Das haben sie ihre Leute gefragt. Apple hat das Einzige Interessante gemacht, hat andere Leute gefragt, nicht seine eigenen Ingenieure. Und die haben gesagt, das ist doch klasse. Und haben gesagt, das machen wir. Und wie ist der berühmte letzte Satz des Nokia-Vorstandsvorsitzenden? Wir sind doch so erfolgreich. Deshalb werden sich Branchen verändern. Es wird nichts so bleiben, wie es ist. Na, Sie sehen, dass die Energieversorger plötzlich über Nacht sozusagen disrupted wurden. Ne? Was ist, wenn zum Beispiel auch plötzlich klar wird, dass Dieselproduktionen völlig wertlos sind, weil Diesel zukünftig verboten wird? Über Nacht hat VW ungefähr 44 Milliarden Abschreibungsbedarf. Das ist E.ON so gegangen, das ist RWE so gegangen. Fragen Sie mal nordrhein-westfälische Kommunen, wie denen gerade so geht. Durch völlige Verblendung der Zukunft. Nein, uns kann nichts passieren. Wie gesagt, wir sind doch so erfolgreich. Und warum ist das den Energieversorgungsunternehmen, EVUs, übrigens Eisenbahnverkehrsunternehmen heißen auch EVUs, vielleicht trifft ihr auch dasselbe Schicksal, weil ein ganz, 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 ganz kleines Gesetz plötzlich diese riesige Wirkung hatte. Das war das Erneuerbare Energiengesetz. 1999, vom Bundestag verabschiedet und keiner hat das ernst genommen. Insbesondere nicht die Unionsabgeordneten. Ne? Da kriegt der berühmte Bauer und die berühmte Zahnärztin und der Zahnarzt dann noch eine PV-Anlage aufs Dach und kriegten damals, glaube ich, 68 Cent garantierte Rückvergütung. Zugegebenermaßen, nur wenn sie viel Geld hatten, hat sich das rentiert, da kriegten sie richtig Kohle. Haben damals alle gesagt, ha, das kann doch nie was werden, das ist nur für die wenigen. Dass wir mittlerweile seit gestern von der Stromproduktion fast und jetzt im Moment sogar über 70% rein regenerativ haben, aber davon die Hälfte vom Bürger. Über die Hälfte sogar, mittlerweile zwei Drittel. Der Bürger macht die Regenerativen, nicht die großen Konzerne. Und der Bürger ist längst nicht mehr der Zahnarzt. Das sind Genossenschaften, weit verzweigt. Deshalb wird der Bürger jetzt auch abgeschaltet. Die Novelle des neuen EEG sieht das so nicht mehr zu. Ne? Käme ja noch mehr, wenn der Bürger jetzt da mitspielen dürfte. Schalb ab. Und wenn man jetzt, und da komme ich jetzt zum Kern meines Vortrages, das war jetzt die Vorrede, ich hoffe... Sie können mir noch folgen, aber irgendwann wird ja der Strom abgeschaltet, habe ich gelernt. Wie komme ich denn jetzt mit dem Wissen des elektrischen Autos, der Digitalisierung und von den Problemen, wie komme ich denn in diese schicke Welt? Und da muss man natürlich mal kurz innehalten. Diese schöne neue Welt, auch im ländlichen Raum, schöner, toller, vernetzter, wie komme ich denn dahin? Denn wenn ich jetzt rausgehe, sehe ich natürlich eine andere Welt. Und da heißt es nochmal ganz kurz doch inne zu halten, wie kam das denn, dass wir so sind? Und da hilft mal ein historischer Blick. Denn gerade in Deutschland werden wir immer gerne als Autoland verschrien. Ja, das Auto bei euch, wenn ihr das mal abschaffen würdet, dann hätten wir überhaupt keine Probleme. Die anderen, so autofanat wie ihr, ist ja kein anderes Land, was übrigens nicht stimmt. Und vor allen Dingen stimmt es historisch nicht. Deutschland war nie ein Autoland. Gerade dann, als Italien, USA, Frankreich Autos wie wild produziert hat, in den 20er Jahren hat Deutschland stetig auf die Zweiräder und auf die Reichsbahn gesetzt. NSU kennen vielleicht einige noch, eben hatten wir einen Renault 80, NSU hat aber vor allen Dingen Zweiräder gebaut, war bis 57 Weltmarktführer im Fahrrad- und Moped-Bereich. Die Reichsbahn, 1938, das größte Unternehmen der Welt. Übrigens beteiligt bei der Lufthansa, beteiligt bei Schenker, intermodal vernetzt, 1,2 Millionen Beschäftigte, 95% Anteil beim Güterfernverkehr, 65% beim Personenverkehr. Das waren tolle Zeiten. Und dennoch haben wir 1933, klar zugegebenermaßen in einer ganz dunklen Zeit, aber übrigens vorbereitet natürlich in den 20er Jahren, angefangen, Autobahnen zu bauen. Obwohl wir gar keine Autos hatten. Muss man sich mal überlegen. Fast 3000 Kilometer Autobahnen sind gebaut worden in einer Zeit, wo kein Mensch Autos hatte. Irre. Welche visionäre Kraft oder was hat da die Welt getrieben? 1953, hier nicht weit weg, hat der Westberliner Senat das Anliegen der BVG, wir bauen keine Straßenbahn mehr, wir machen jetzt nur noch Busse, Straßenbahn raus, unterstützt, quasi die Straßenbahn abgeschafft. Obwohl zu der Zeit 88% des öffentlichen Personenverkehrs alleine durch die Straßenbahn transportiert worden ist. Einfach mal abgeschafft in West-Berlin. 68 war dann die letzte tatsächlich verschwunden. Jetzt kommen sie ja langsam wieder rein. Wir haben 1957 ein Steuergesetz gehabt, wo, wenn sie einen VW Käfer gehabt hätten, ungefähr 12 Pfennig an Betriebskosten gehabt hätten. Sie konnten aber über 55 Pfennig abrechnen bei der Steuer. Vorausgesetzt, sie haben natürlich Steuer gezahlt. War immer mehr für die Reichen. Das heißt, da hat der Staat ihnen richtig Kohle ins Handschuhfach gepackt. Und jetzt kommt es aber noch Dollar. Vielleicht erinnern sich noch einige. 1953, 1.1., weiß keiner, was da passierte. Dort passierte Historisches. Freie Fahrt für freie Bürger. Abschaffung sämtlicher Geschwindigkeitsbegrenzung. Muss man sich mal vorstellen. Innerorts, außerorts, die konnten so schnell fahren, wie sie wollten. Ist kein Witz. Nicht nur in West-Berlin, Westdeutschland. Freie Fahrt für freie Bürger, das war nicht nur irgendwie ein ADAC-Slogan, das war harte Realität, das war Politik. Parallel haben wir hier in Berlin eine Stadtautobahn-Schneisenlandschaft erzeugt, wo man sich heute noch fragt, wie ging das denn? Und die wäre ja noch weitergegangen, wenn wir die größte soziale Innovation, die Berlin jemals hervorgebracht hätte, nicht gehabt hätten. Ne? Hausbesetzer. Stopp. Ganz Kreuzberg wäre nicht mehr Kreuzberg. Die lebenswerte Stadt, die wir noch in Resten haben, ist allein diesem sozialen oder diesem zivilen Ungehorsam zu verdanken. Nicht planerischer Idee. Schauen Sie sich mal Pläne aus den 50er, 60er Jahren an. Es gibt ein wunderschönes Buch von Oral Kalender, der ehemalige wichtige Mann der Westberliner Stadtplanung. Der hat ein wunderbares Buch, und da sehen Sie sich mal diese Autobahnplanung an. Wahnsinn. Da kann man fast von Befreiung reden, dass das nicht passiert ist. Aber warum ist das so gegangen? Weil ungefähr so ab Mitte der 20er Jahre bis weit in die 50er Jahre, in West, in Ost, in allen Planerhirnen, inklusive des eben schon erwähnten Speer Junior, der ein Speer Senior, der in einer Ausstellung in der Akademie der Künste nochmal gesagt hatte, 43, wir müssen Berlin autogerecht gestalten, weil das Auto ist die Zukunft. Schauen wir nach New York. New York war damals das Leitbild für alle Stadtentwicklung. Alle fahren dort Auto, wir müssen alles autogerecht machen. Und glauben Sie mal nicht, im Wissen von heute, klar, dass das, wer kommt denn auf so eine Idee, das war damals unisono Konsens. Bei Planern, bei Architekten, Sie sehen bei Le Corbusier kein Gebilde, wo nicht irgendein Auto dort steht. Das Auto wirkt mittlerweile wie ein Oldtimer und seine Gebäude immer noch modern. Das ist so ein bisschen der Lauf der Geschichte. Natürlich, Sie kennen alle die Charta von Athen. Es gibt kein wirkungsmächtigeres Dokument wie die Charta von Athen, wo die funktionale Trennung und die autogerechte Stadt quasi festgeschrieben worden ist. Nach der wird heute immer noch geplant und gearbeitet. Das Auto ist die Zukunft. Und das haben die Leute auch geglaubt. Jeder wollte ein Auto haben. Das Auto, das private Auto, das private Verbrennerauto war die Zukunft. Und wir haben, und das vergessen wir immer, das ist auch noch ein Thema für das Elektroauto, das habe ich eben vergessen, das heißt Sicherung der Ressourcen. Der Flüchtling kommt ja nicht nur mit seiner neuen Textilmarke quasi am Leib wieder zurück, sondern der kommt aus völlig destabilisierten Ländern. Warum gibt es denn keinen Frieden in Syrien, in Israel? Doch nicht, weil sich da irgendwelche Ayatollahs die Köpfe einhauen. Weil wir seit 120 Jahren bewusst destabilisieren. Und zwar ganz bewusst, weil wir brauchen diese Ressource dort unten. Öl. Und Öl brauchen wir fast zu 80% ausschließlich, um uns von A nach B zu bewegen. Kein Wunder, dass das Öl jetzt auch zurückkommt. Dieses Autofixierte, das war, wie gesagt, keine Fiktion von Einzelnen. Das war eine Massenbewegung, Massenkonsens. So. Und da konnten sie Dinge tun, wo die Leute sich nachhinein fragen, wie konnten wir das tun? Ne? Das freie Fahrt für freie Bürger wurde nach 4 Jahren auch wieder abgeschafft. Da hatten wir gerade 77.000 Tote produziert. Die Deutsche Verkehrswacht wurde organisiert und dann hatten wir erst 60, dann 50. Bei den Autobahnen haben wir es irgendwie vergessen. Und jetzt kommt sozusagen das Elektroauto, die Digitalisierung und vor allen Dingen die Menschen, die jetzt schon verknüpft und vernetzt fahren. Jetzt kriegen wir diesen Wandel in diese schöne Stadt nur hin, wenn wir auch die Politik wieder ändern. Glauben Sie mal nicht, dass das durch Prämien, durch Forschung, ne, noch mehr Forschung, noch mehr machen, noch mehr tun, irgendwas geändert hätten, wenn wir nicht die Regeln ändern. Ohne Regeländerung geht nichts. Parkraumbewirtschaftung ist eine der grundlegenden Regeländerungen. Ich weiß, das schlafen immer gleich sofort alle ein. Es kann nicht sein, dass Sie mit Ihrer privaten Kiste öffentlichen Raum okkupieren, ohne dafür zu bezahlen. Also bezahlen und kommen Sie mir nicht mit Anwohnerparkrecht. Das steht in keinem Grundgesetz, in keiner Charta, dass Sie als Anwohner ein Recht auf einen Parkplatz hätten. Vielleicht gerade deshalb auch gar kein Recht haben. Und für 10 Euro im Jahr können Sie frei parken. Sondern, und das ist so quasi auch schon fast die Schlusspointe, wenn wir das von der Vergangenheit nochmal rekapitulieren, damals war die Kraft der Idee, jeder sein Auto, völlig populär. Nicht alle, aber doch die meisten haben sie unterstützt. Und sie konnten Maßnahmen im Namen dieser Idee auch durchsetzen. Wenn heute die Bevölkerung, zumindest in Umfragen und das schon seit langer Zeit und sehr stabil, sagt, ja, ich würde zukünftig elektrisch fahren und ich würde auch zukünftig nicht nur fahren, sondern ich würde vernetzt mich unterwegs befinden, dann müssten auch die Regeln rein. Dann wäre zum Beispiel eine CO2-freie innere Stadtring oder der berühmte Hundekopf CO2-frei. Und die Zahl der Autos würde erst gedeckelt, dann würde sie systematisch auf 250.000 festgeschrieben, Verbrenner würden verboten. Komplett verboten. Das natürlich in Schritten, dass man sich einstellen kann. Dann ist unsere These, wird es keinen Aufschrei geben. Sondern die Menschen werden das verstehen und werden es akzeptieren. Nicht mehrheitlich, nicht sofort. Das ist wie beim Rauchen. Kein Mensch hätte, insbesondere in Italien, gedacht, wenn von dem heutigen Punkt Rauchen verboten, haben die Leute sich dran gehalten. Weil die haben natürlich früher immer tüchtig in der Kneipe gequalmt und wir haben immer gefragt, würden sie denn, wenn ein Rauchverbot käme, ja, wenn Rauchverbot wäre, würde ich das nicht mehr machen. Aber ist ja kein Star. Und so ist das auch. Wir können im Verkehr viel. Wir haben die Menschen, wir haben uns, wir sind sozial unterwegs, wir haben die Innovation, die technischen Möglichkeiten sind da. Wir könnten es machen, wir brauchen nur noch den Mut, das zu tun. Und wenn es die Politik selber nicht macht, machen wir es eben. Hausbesetzer war schon ein Stichwort, Straßenbesetzer gibt es auch bald. Ne? Und was weiß ich, was wir noch alles könnten. Wir sind also das Zünglein an der Waage, aber wir müssen die Regeln verändern, sonst wird es nichts. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hier.
Professor Andreas Knie entwickelt und träumt die Verkehrswelt von morgen. Daran ließ er uns heute teilhaben. Veranstaltet haben die Reihe Zukunft der Stadt, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft, die Berliner Akademie und die dortige Technische Universität im Sommer 2016.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.